Clarity Shift. Dein Podcast für mehr Klarheit, Fokus und Führung. Von Jens Wolf und Nathalie Malai.
Die meisten Männer laufen nicht wegen zu wenig Wissen im Kreis, sondern weil sie an Irrtümern festhalten, die sich wie die Wahrheit anfühlen. Heute wollen wir ja über die 7 Irrtümer sprechen, die wir uns ausgesucht haben. Und ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit dem Irrtum Nummer 1. Ich muss mehr tun, schneller tun und effizienter werden. Was glaubst du denn, Jens? Warum glauben so viele Männer, dass noch mehr Gas geben sie endlich freier macht, obwohl es sie in Wirklichkeit nur schneller in die Sackgasse bringt?
Generell, ich weiß nicht, ob man immer in die Sackgasse kommt, ja, mit mehr und schneller. Aber was ich halt oft erlebe, ist, dass Männer eher mit so einer Idee kommen, gerade zum Coaching, dass sie sagen, ich brauche mehr Performance und ich muss schneller werden und ich muss effizienter werden und produktiver und besser. Und ich glaube, das sind so zwei Sachen. Das eine ist mal Glaubenssätze. Das heißt, das haben wir einfach gelernt und wir denken, das ist die Möglichkeit, die uns am besten weiterhilft in dieser Situation. Also quasi, wenn etwas nicht funktioniert, dann muss ich nur mehr andrücken, dann wird es besser. Und das andere ist Mangel an Alternativen. Also es gibt ganz viele Männer, die haben noch nie darüber nachgedacht, dass es vielleicht eine andere Möglichkeit gibt, als schneller zu fahren und mehr anzudrücken. Und weil sie keine Alternativen kennen, ist es einfach logisch, dass höher, schneller, besser die Lösung für alles ist. Und meistens sind es halt die Männer, die schon irgendeine Krise durchgegangen sind, die dann angefangen haben, darüber nachzudenken oder die dann gemerkt haben, naja, wenn es wirklich hart auf hart geht, dann bringt das Andrücken nichts, sondern da muss ich eine andere Strategie fahren, da muss ich eher flexibel werden, da muss ich nach innen gehen, da muss ich mehr Fokus lernen, da muss ich mehr Ruhe in meinen Kopf bringen. Das heißt, die noch nicht, hoffentlich passiert ihnen nichts, aber die noch nie so eine richtige Krise durchlebt haben, denen fehlt meistens die Erfahrung, dass es eben auch andere Möglichkeiten gibt.
Also du hast ja schon Glaubenssätze gesagt. Ich glaube, das ist auch so ein Gefühlsding, ne? Also, dass wenn der Körper Stress wahrnimmt, dass dann, so wie du das eben schon gesagt hast, dass dann gleich auch die Signale anspringen. Aha, okay, Stress, das heißt, ich muss jetzt noch mehr tun. Also, dass das schon so von der Gewohnheit dann der einzig logische nächste Schritt ist, so wie du eben schon gesagt hast, weil sie die Alternative nicht kennen, ne?
Ja, und es ist auch unser Nervensystem gewöhnt, diesen Stress. Und wenn sie dann ruhig werden, weil sie mal etwas anderes probieren, keine Ahnung, weil sie jetzt ein Meditationswochenende machen oder eine Fastenwoche oder so, dann kommt die Ruhe oder ein Urlaub. Das macht ihnen dann am Anfang eher Angst und das ist unbekannt und deswegen wollen sie das generell nicht. Ja. In diesem Stressrhythmus, da kennen sie sich schon, das ist vertraut und gibt ihnen Sicherheit und deswegen wollen sie halt eher dort weitermachen.
Jetzt, wo du gerade Urlaub sagst, kommt mir irgendwie in den Kopf, also ich habe schon öfter gehört, dass wenn zum Beispiel auch Paare in den Urlaub fahren, dass sie sich dann öfter streiten. Und jetzt war gerade so ein Impuls in meinem Kopf, dass ich dachte, okay, die sind diese Ruhe nicht gewöhnt. Ist es dann deshalb, dass man dann vielleicht sagt, oh, ich muss jetzt irgendwie Drama kreieren und deshalb fange ich jetzt an, mich mehr zu streiten? Kann das damit auch irgendwie zusammenhängen?
Ja, sicher, das ist das eine. Da gibt's ganz interessante Untersuchungen auch zu Unternehmern. Da wäre ich auch nie drauf gekommen, ja. Aber irgendein schlauer Soziologe ist da mal drauf gekommen. Der hat Unternehmer untersucht und hat so ein Muster gefunden von Unternehmern, die eigentlich sehr erfolgreich waren. Und immer, wenn es dann begonnen hat, richtig gut und stabil zu laufen, irgendeinen Blödsinn gemacht haben, um alles in die Luft zu sprengen. Dann hat er sich das ein bisschen genauer angesehen und hat gesehen, das sind immer Menschen gewesen, die in chaotischen Verhältnissen aufgewachsen sind, wo die Eltern ungeregelte Jobs hatten, die oft umgezogen sind, die immer gestruggelt haben mit dem Geld, wo einfach alles ungewiss war und ein Stress, ein konstanter Stresslevel da war. Und das hat das Nervensystem von diesen Menschen so geprägt, dass die schon gedacht haben, das ist der normale Zustand. Und immer wenn es dann sozusagen gut gelaufen ist und ruhiger geworden ist, dann haben sie irgendetwas machen müssen, um wieder dieses Chaos herbeizuführen. Also das ist sicher ein Grund, ja, warum wir im Urlaub mehr streiten. Der andere Grund ist, glaube ich, einfach, dass man mehr Zeit miteinander verbringt und vielleicht auch sich mehr Zeit hat, um miteinander zu reden und auch zu sagen, was man sich denkt.
Stimmt.
Und das kann möglicherweise dazu auch führen, ja, dass man sich streitet. Und viele Paare sind ja einfach so in dem Alltagsrad drinnen, dass die keine Zeit haben, mal sich hinzusetzen und zu reden und zu schauen, hey, wo bist du, wo bin ich? Und naja, und da kracht es dann halt oft. Wobei, was ich so mitbekomme, ist es meistens so am Anfang, dann pendelt man sich wieder ein und nach 3-4 Tagen ist dann die Stimmung auch ruhiger.
Ja, stimmt, das macht auch Sinn. Wenn der Körper auch so ein bisschen runtergefahren ist, ne? Ist ja auch wie mit Krankheit dann, dass man krank wird und so weiter und dann erstmal.
Genau, da springt das Immunsystem an, sobald der Stress runterfährt.
Ja, ist auch witzig, ne? Dass man das gar nicht so bewusst wahrnimmt, sondern dass das alles so unter der Oberfläche passiert.
Ja, weil wir unterschätzen, mit was für einem hohen Stresslevel wir durch den normalen Alltag gehen. Ich habe das oft, wenn ich Yoga mache oder wenn ich irgendeine so eine echte Entspannung mache, dass ich mir dann, boah, also so entspannt bin ich ja im Alltag nie. Also wenn ich mich nicht sozusagen dazu zwinge, etwas zu tun, um mich wirklich zu entspannen. Ja? Also da gibt es dann schon nochmal einen großen Unterschied.
Ja, ja, absolut. Was sagen wir denn zu körperlicher Performance ist die Lösung? Also, warum versuchen denn Männer, ihre innere Ruhe mit Sport oder Schlaftrackern oder Supplements zu überdecken, statt halt wirklich hinzuschauen, was eigentlich fehlt?
Na, generell mal würde ich mal sagen, dass Sport ist nicht unbedingt nur überdecken, sondern Sport ist tatsächlich auch sehr gut zum Stress abbauen. Mhm. Also sagen uns auch die ganzen Studien, das Beste gegen Stress ist Bewegung. Es würde auch reichen, wahrscheinlich lange spazieren zu gehen in der Natur, aber nachdem den meisten die Zeit fehlt und die natürlich auch etwas machen wollen, was sie kardiomäßig ein bisschen pusht und wo sie etwas für ihren Körper tun, machen sie halt etwas Intensiveres. Also das ist ja im Prinzip was Gutes. Und Männer haben generell mehr den Blick nach außen auf die Dinge, die man messen kann und wo man sich vergleichen kann. Also zum Beispiel CrossFit ist ja die Idee. Ja? Weltweit machen alle Menschen das Gleiche an einem Tag und können sich dann auf der ganzen Welt vergleichen. Ist ja eigentlich eine super lustige Idee. Ja. Aber kommt halt schon noch daher, dass alle miteinander sich vergleichen wollen. Ich glaube auch, dass es gerade für Männer leichter ist, etwas zu tun und in dem Aktivmodus zu bleiben, in dem sie tagsüber auch sind, als jetzt wirklich dann sich hinzusetzen zu Feierabend und sagen, oh, okay, und jetzt meditiere ich oder jetzt mache ich ganz etwas Langsames, Ruhiges. Weil das natürlich eine Überwindung ist, so abzuschalten. Und es ist leichter, in diesem Bewegungsmodus zu bleiben. Das ist das eine. Und dann ist natürlich Supplements und Schlaftracker und was weiß ich, wie ich mich dann noch optimiere. Erstens kann ich mir irgendwelche Gadgets kaufen, das macht Spaß. Supplements ist natürlich auch lustig, ja, weil dann denke ich mir, okay, ich habe jetzt noch die neuesten Studien gelesen und das brauche ich noch und das brauche ich noch und das brauche ich noch. Und man hat das Gefühl, man tut etwas mit relativ wenig Aufwand. Wobei, das darf man auch nicht unterschätzen, was das alles an guten Seiten hat. Man muss immer schauen, okay, wo kippt es halt, ja, wo ist dann zu viel und wo wirft man einfach nur Dinge ein, ohne eigentlich eine Ahnung zu haben, ob es etwas bringt. Also da braucht man halt wieder ein ordentliches Blutbild und einen Arzt, der einen begleitet, der sich damit auskennt und so weiter und so weiter. Dann kann das schon Sinn machen. Aber ich glaube, generell so würde ich sagen, dass das, was Männern halt auch manchmal fehlt, ist dieser Instinkt oder dieser Impuls, nach innen zu gehen und zu schauen, okay, wie kann ich eigentlich meinen Fokus innen herstellen? Was habe ich da für Tools? Also meditieren, Atemübungen, langsame Dinge wie Qigong oder Yoga oder so etwas machen. Und das beruhigt mich dann wirklich. Und dann merke ich, ah, okay, ich brauche gar nicht so viel Action, ich brauche gar nicht so viel Bewegung, ich brauche gar nicht so viel im Außen, weil ich mir innen die Stabilität schaffe.
Eine Sache ist ja auch dieses, wenn man in den nächsten Lebensabschnitt oder in die nächste Lebensphase geht, also quasi dieser Irrtum, ich bin noch im alten Lebensmodus unterwegs. Warum fällt es denn Männern so schwer zu akzeptieren, dass man aus diesem High-Performance-Modus jetzt mal in die nächste Lebensphase reingeht oder dass die bereits begonnen hat und dass das Alte sozusagen nicht mehr funktioniert?
Ja, ich würd sogar noch eine Stufe vorher anfangen. Ich glaube, den meisten Männern ist es gar nicht bewusst.
Ja.
Also die kommen gar nicht in die Frage, akzeptiere ich das jetzt oder nicht, sondern die merken das gar nicht. Die merken nur irgendwie, das Tempo passt nicht mehr zu dem, was sie eigentlich gehen wollen. Oder das, was sie tun, passt eigentlich nicht mehr zu dem, was sie machen wollen. Die Rollen, die sie haben, passen nicht mehr genau dazu. Und die haben aber nicht so am Schirm, dass das jetzt einfach eine neue Lebensphase ist, die beginnt, in der andere Dinge gefragt sind, in der sie auch andere Dinge tun können, die ihnen mehr Befriedigung, mehr Zufriedenheit, mehr Klarheit geben und wo es dann nicht mehr darum geht, eben viel, viel, viel zu machen, sondern eher darum geht, die richtigen Dinge zu machen und mehr auf die Qualität der Dinge zu schauen, die sie machen und weniger auf die Menge. Wir sind natürlich gerade als Männer ganz stark mit unserer Arbeit identifiziert, mit dem, was wir tun, mit Anerkennung, die wir bekommen dafür. Und naja, das loszulassen ist halt nicht so leicht.
Und du hast jetzt eben auch schon gesagt, dass etwas Neues beginnt. Das bedeutet ja aber auch immer, dass etwas Altes endet. Also kann es ja eigentlich auch schon auch was mit Angst zu tun haben, dass eigentlich gerade etwas zerbricht oder zerfällt und man deshalb vielleicht so ein bisschen gehemmt ist, nach vorne zu gehen oder das gar nicht richtig zu realisieren, weil man so damit beschäftigt ist, was passiert hier gerade, warum geht hier was kaputt und deswegen vielleicht hält man auch so krampfhaft daran fest, weil man das halt gar nicht so wahrnimmt, dass da eigentlich der nächste Abschnitt wartet.
Ja, vielleicht kann man auch sagen, weißt du, dass es einfach ein Abschied ist und ein Abschied ist immer auch irgendwo traurig.
Ja.
Und vielleicht das, was traurig ist, das versuchen wir zu vermeiden. Ne? Und deswegen schieben wir das wahrscheinlich heraus.
Weil man einfach das Gefühl hat, man ist noch nicht bereit vielleicht auch.
Ja, natürlich möchte man, wenn man, keine Ahnung, 45 ist oder 50 und man sieht irgendwo, das Leben ist nicht endlos lange.
Ja.
Da gibt es natürlich dann den Impuls zu sagen, möchte ich mich jetzt nicht damit beschäftigen oder besser nicht zu viel daran denken. Und dann kommt auch dann kommen natürlich auch diese Gedanken, naja, habe ich bis jetzt wirklich das Richtige gemacht? Habe ich das Maximum rausgeholt? Oh Gott, und ich habe so viel falsch gemacht und ich würde so viel anders machen und so weiter und so weiter. Das ist ja auch ein Thema so in dieser Mitte des Lebens sozusagen. Dass man mal sich anschaut, okay, was war bisher und dann aber auch sieht, okay, ist nicht mehr unendlich viel Zeit da.
Ja, weil man ja auch wirklich den Glaubenssatz hat, wenn man viel jünger ist, dass das Leben endlos lang ist. Also man denkt ja wirklich immer, oh, die alle in den 40ern, 50ern, die sind alle schon uralt.
Ja, klar.
Und ich habe noch so viel Zeit und eigentlich vergeht es total schnell, ja.
Ja, und dann, wenn du in den 40ern oder 50ern bist, dann dein Körper ist natürlich älter.
Ja.
Aber du bist ja im Kopf nicht unbedingt älter. Ja, ist ja nicht so, dass man sagt, oh, jetzt bin ich 50, okay, und jetzt bin ich so ein mittelalter Mann und so. Nein, du bist ja im Kopf eigentlich, hast du das alle, deine ganze Lebenserfahrung mitgenommen und hast nicht das Gefühl, dass du alt bist.
Das hat ja auch schon wieder was damit zu tun, also was ich auch so im Außen ansammle. Also klar habe ich die Erfahrung, das ist ja aber ein innerlicher Prozess, aber du hast eben auch schon gesagt, Männer identifizieren sich ja auch mit Arbeit und welchen Status sie da haben und so weiter. Wenn man dann so Trophäen sammelt, sage ich, ja, also Erfolge sammelt, wieso ist das denn so schwer, das so loszulassen, was eigentlich äußerlich auch beeindruckend ist, vielleicht auch mit Anerkennung zu tun hat, aber innerlich eigentlich einen nicht so wirklich erfüllt?
Naja, ich glaube, das muss man auch unterscheiden. Ja. Auf der einen Seite ist es wahrscheinlich ungesund, sich komplett über den Job zu identifizieren und zu sagen, ich bin mein Job oder ich bin meine Firma und wenn das weg ist, wer bin ich dann? Und deswegen kann ich das nicht loslassen. Was mache ich dann? Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass das Spaß macht. Und gerade Unternehmer sind ja auch deshalb Unternehmer, weil sie gerne die Challenge haben und das Unbekannte und einfach neugierig sind und Dinge ausprobieren wollen und natürlich auch irgendwo ein gewisser Ehrgeiz ist und sagen, okay, ich will besser werden, ich will mich entwickeln, ich will gewinnen, auch bis zu einem gewissen Grad. Und das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das einen nicht innen erfüllt oder dass das was Negatives ist. Ich glaube, es braucht eine gute Mischung und es braucht halt auch das Bewusstsein zu sagen, okay, das ist ein Teil meines Lebens und der ist wichtig und der macht Spaß und damit vertreibe ich mir viele Stunden. Und aber es gibt noch einen anderen Teil und der ist wahrscheinlich noch wichtiger und ich muss schauen, dass der nicht wegbricht, weil wenn der wegbricht, dann habe ich nur noch den und wenn dann der irgendwann zu Ende ist, weil der ist irgendwann zu Ende, dann habe ich gar nichts mehr. Und dann kommen wir vielleicht zu dieser Idee von Work-Life-Balance, die es ja nicht wirklich gibt, vor allem für Unternehmer. Aber was es schon gibt, ist eine bewusste Entscheidung, welchen Dingen und welchen Themen gebe ich in meinem Leben wie viel Zeit und wie viel Energie. Und das ist eine Entscheidung, das ist wahrscheinlich die schwierigste Entscheidung, die wir jeden Tag treffen müssen. Womit beschäftige ich mich heute? Wie viele Stunden mache ich das? Wie viele Stunden mache ich das? Rufe ich meine Mutter an? Wie viel Zeit verbringe ich mit meinen Kindern? setze ich mich mit meiner Frau am Abend hin und so weiter und so weiter. Das sind die Dinge, die man halt auch entscheidet jeden Tag.
Ja, das war ja jetzt so ein großes Thema in diesem Video, was ich dir letztens geschickt habe, wo der Therapeut und ich weiß gar nicht, wer der andere Typ ist, wo die sich zusammengesetzt haben. Da ging es nämlich auch so um dieses, da sagte der den Podcast da macht, der sagte dann irgendwie zum Therapeuten auch sowas wie, ja, meine Frau und ich, bei uns ist das so aufgeteilt, dass wir uns halt auch die meiste Zeit eigentlich gar nicht sehen. Vielleicht 80% der Zeit sehen wir uns nicht, weil ich halt im Job bin und ich bin viel unterwegs und ich sehe auch die Kinder nicht. Und dann sagte der Therapeut so, ja, das hast du dir so ausgesucht. Das Leben weg von deiner Familie. Und der Mann, der war so völlig verwirrt irgendwie. Also er wurde halt so konfrontiert mit so Fakten, wo er aber gar nicht wirklich, er sagte, irgendwie fühle ich mich jetzt schlecht und ich mache mir Sorgen um Dinge, um die ich mir vorher gar keine Sorgen gemacht habe. Weil einerseits muss man ja Geld verdienen und auch um die Familie zu ernähren und so weiter. Aber andererseits so dieses Gefühl, schleichend irgendwie einzubringen, zu sagen, ja, du hast dir ausgesucht, weg von deiner Familie zu sein. Ja, also das sind schon Entscheidungen, so wie du das eben gesagt hast, die man dann jeden Tag neu treffen muss.
Ja.
Und wie teile ich meine Zeit ein? Und
ja, und die Herausforderung ist ja, dass wir diese Entscheidungen treffen müssen, zu einem Zeitpunkt, wo wir, sagen wir mal, eine Familie gründen, wo wir noch gar nicht vielleicht die Tragweite erkennen und wo wir noch gar nicht wissen, das ist jetzt eine bewusste Entscheidung und das wird Konsequenzen haben, sondern der denkt sich vielleicht in dem Beispiel, naja, das ist einfach der beste Job, der mir jetzt angeboten wird und damit kann ich gut providen und das ist eine gute, interessante Karriere und deswegen mache ich das.
Ja.
Der hat noch nicht im Kopf, weil er es vielleicht auch noch gar nicht sehen konnte oder weil ihm die Erfahrung einfach fehlt, so etwas in die Zukunft dann zu extrapolieren, zu sagen, was hat denn das dann für Folgen? Aber dann ist schon wichtig zu sagen, wenn ich sehe, es läuft in eine Richtung, die mir nicht gefällt, gerade mit einer Partnerschaft oder mit einer Familie, dann proaktiv zu sein und sagen, okay, was ist die Alternative, was kann ich verändern? Und da, glaube ich, machen ganz viele den Fehler, auch Männer, dass sie nicht proaktiv genug sind und dass sie sich selbst manchmal, ich möchte jetzt nicht sagen als Opfer sehen, aber schon so glauben, ich muss das jetzt tun und das ist jetzt mein Leben und ich muss jetzt das machen und das muss jetzt anstrengend sein und ich muss jetzt hart arbeiten und, ohne sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, was gibt es eigentlich für Alternativen, weil es gibt immer Alternativen, egal ob ich jetzt Angestellter bin oder meine eigene Company habe, es gibt immer Alternativen, sich entweder das anders zu framen und zu sagen, okay, so schlecht ist das nicht. Das heißt, ich kann mein Gefühl zumindest ändern. Und aber meistens gibt es auch zumindest, sage ich mal, 15-25%, die wir an der Zeit und an der Energie noch verändern können, wo ich sage, okay, da geht es mir jetzt auch wirklich objektiv besser, weil ich besser schlafe, weil ich effizienter arbeite, weil ich mehr Zeit mit den Dingen verbringe, die mir wichtig sind. Und da sind eben ganz viele so, das ist denen nicht bewusst, ganz kurz gesagt einfach. Die glauben einfach, das ist jetzt so und da muss ich jetzt durch und jetzt laufe ich im Hamsterrad.
Ja, deshalb ist es ja, also das ist ja auch Teil von deiner Arbeit, ne? Die du dann ja im Coaching auch direkt als erstes angehst, dass du halt wirklich schaust, okay, woher kommt die Unzufriedenheit? Und dann passen wir erstmal diese kleinen Sachen an und schauen dann, wie das Gesamtbild aussieht. Ist das Gefühl immer noch so? Also so habe ich das wahrgenommen, ne, bei dir.
Ja, es ist meistens so, dass wenn ich mit jemandem anfange zu arbeiten, dass der kommt natürlich aus, weil jetzt der Leidensdruck da ist. Jetzt hat er irgendeinen Schmerz und deswegen kommt er und weil er sich helfen lassen will, ist er da. Und weil er gesehen hat, okay, jetzt brauche ich irgendjemanden, der mir von außen hilft. Und dann sage ich, schau, es gibt jetzt mehrere Zeitschienen, auf denen wir arbeiten. Es gibt mal die akute, unter Anführungszeichen, da arbeiten wir an deinem Energielevel, da arbeiten wir an deinen Gewohnheiten, da arbeiten wir an deinem Zeitmanagement, damit du merkst, es geht anders, damit es dir besser geht und natürlich, damit du motiviert bist, auch etwas zu verändern und dran zu bleiben. Und das andere ist, die andere Zeitschiene ist natürlich die langfristige, zu sagen, wo fahren wir eigentlich hin? Weißt du, wo du hin willst? Weißt du, wer du sein willst? Ja, nein, okay, super, dann brechen wir das so runter, dass wir das da auch in deinem Kalender finden. Nein, du weißt es noch nicht, 80% der Fälle oder 90% vielleicht sogar. Okay, dann arbeiten wir mal daran, dass wir wissen, wo die Reise hingeht.
Das bringt mich auch schon zum nächsten Irrtum. Also mehr Selbstoptimierung, mehr Erfolg. Ja, das hört man ja richtig oft, wenn jemand mehr konsumiert, also Bücher, Podcasts, Retreats, als er eigentlich emotional verdauen kann. Also Was passiert dann eigentlich mit einem Mann, wenn er dann so diesen Weg wählt?
Ja, emotional oder auch einfach kognitiv verdauen kann. Ja, da sind dann so viele Sachen, wir haben dann gar keine Zeit, das alles zu verarbeiten und ins Leben zu bringen. Etwas, was ganz häufig dann passiert, ist, dass ich dann ein schlechtes Gewissen bekomme, weil ich mir denke, oh, das sollte ich noch machen und das und ich sollte so schlafen und dann sollte ich Eisbaden in der Früh und ja, dann gleich auf dem Ergometer und dann Supplements nehmen und nur Eiweiß essen, aber vegan, also Proteinshake, bla bla bla, ja. Und dann werde ich ja wahnsinnig, dann bin ich ja schon um 8 Uhr in der Früh so gestresst, dass ich gar nicht mehr weiß, wie der Rest vom Tag weitergeht. Ja. Das heißt, man muss wegkriegen dieses schlechte Gewissen und man sollte sich auch nicht hetzen lassen. Und dass man sagt, okay, ich muss jetzt alles perfekt optimieren. Das, was den Unterschied macht, sind die 80%, die ich jeden Tag mache. Mich mit dem Coaching angefangen, habe ich auch viel Gesundheitscoaching gemacht. Ich habe ein paar Jahre Ernährungswissenschaften studiert und da war so viel Ernährungscoaching und Ernährungsberatung auch dabei. Und da habe ich den Leuten immer gesagt, schau, machen wir so. Du isst 6 Tage in der Woche so gut wie möglich und einen Tag kannst du essen, was du möchtest. Also Cheat Day mäßig. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, das könnte klappen. Oder manchmal haben wir es auch gemacht, 5 und 2. Ja? Und dann haben sie sich dann den Monat angeschaut und haben gesagt, naja, ist eigentlich super, weil jetzt habe ich 4 Tage im Monat schlecht gegessen, aber 26 Tage habe ich gut gegessen. Und 4 zu 26 ist schon ein ganz gutes Verhältnis. Und darum geht es. Wir müssen uns immer anschauen, okay, was mache ich eigentlich den Großteil meiner Zeit? Was mache ich den Großteil meines Tages? Was mache ich den Großteil meines Monats oder meines Jahres? Und nicht jede Sekunde optimieren und jeden Tag optimieren und sagen, okay, und dann mache ich ein 50-Minuten-Meeting und dann mache ich 10 Minuten das und das nächste 50-Minuten-Meeting. Das ist alles zu stressig. Das ist auch etwas, was ich oft mit den Klienten mache, dass ich sage, okay, verändern wir mal den Zeithorizont, auf den wir denken, und hören wir auf, jetzt immer nur in 2-3 Monatsschritten zu denken, weil das ist zu kurz, da passiert nichts, ja, da hetzen wir uns nur und dann treffen wir schlechte Entscheidungen. Denken wir mal in 5-Jahres-Schritten, in 10 Jahren, in 15-Jahres-Schritten, ja, weil dann kann man nachdenken, dann kann man kluge strategische Entscheidungen treffen und dann nimmt man sich den Stress raus, dass man sagt, okay, ich muss jetzt gleich etwas tun, weil das ist meistens nicht das Richtige.
Aber was glaubst du denn, warum haben wir das denn, dass wir, also ich meine, das ist auch einer von diesen Irrtümern, wenn es hart wird, gebe ich noch mehr Gas, also dass ich dann, wenn ich am Ende des Tages so durchgezogen habe, warum habe ich dann das Gefühl, ich bin stolz auf mich, obwohl es mir dabei nicht gut ging und obwohl mich das so gestresst hat, als wenn ich so wenigstens die Hälfte geschafft habe, aber dann gar nicht stolz auf mich bin deswegen, also woher kommt das und warum ist das so?
Naja, zwei Möglichkeiten. Entweder das ist ein Glaubenssatz, den ich mir abgeschaut habe von meinem Vater oder sonst jemand, dass ich gesagt, okay, am Abend musst du nach Hause kommen und richtig fertig sein, weil dann hast du gut gearbeitet.
Genau.
Das ist halt, ja, das passiert halt ganz oft, ja, dass man verbindet, Arbeit mit Arbeit muss anstrengend sein. Ich meine, keine Frage, die meiste Arbeit ist anstrengend, aber sie muss nicht anstrengend sein. Also sie ist nicht deshalb gut, weil sie anstrengend ist. Ja? Sie ist aus anderen Gründen gut. Resultat oder was sie mir für einen Sinn gibt oder so etwas. Die andere Antwort ist, die wissen es einfach nicht anders. Und erst wenn sie dann erfahren, und das hat ja auch viel mit diesem Wechsel der Lebensphasen zu tun, wo man rausgeht aus dem Aufbau- und Performance-Modus hin zu einem eher Qualitätsmodus, dass erst dann, wenn sie merken, ah, okay, es geht ja auch anders, ich kann loslassen, ich kann mehr delegieren, ich kann besser erklären, ich kann alles langsamer machen, in meinem Tempo machen. Ich muss nicht 70 To-Dos abhacken oder 200 E-Mails jeden Tag schreiben. Es ist besser, ich setze mich hin, ein paar Stunden und denke, was will ich eigentlich machen? Und dann beginne ich das logisch abzuarbeiten und dann fällt mir meistens schon auf, dass 70% von oder 80% von dem, was ich so an einem üblichen Tag mache, nämlich nur E-Mails beantworten und nur so im Reaktionsmodus sein, dass mich das nicht weiterbringt. Ja? Und deswegen komme ich ja nicht weiter, weil ich an den wichtigen Sachen nicht weiterarbeite. Und wenn die dann mal verstanden haben, es geht auch anders und ich kann loslassen, ohne die Kontrolle zu verlieren und am Ende kommt mir raus und ich habe am Ende des Tages auch noch Energie für die Dinge, die mir wichtig sind und meine Familie, ah, okay, da setzt dann so wirklich so das Durchatmen und die Entspannung ein. Ja? Aber das ist, dieses Loslassen ist nicht so leicht.
Und man hat auch das Gefühl, als ob sich das Zeitgefühl ändert. Also als ob mehr Zeit, obwohl das eigentlich Schwachsinn ist, aber als ob mehr Zeit übrig ist. Irgendwie verändert sich alles, finde ich. Also bei mir war das so, dass ich dann wirklich dachte, Mensch, irgendwie habe ich mich so gestresst wegen einer Sache, die im Endeffekt 2 Minuten gedauert hat. Aber in meinem Kopf hat sie 2 Stunden gedauert. Ne?
Und die meisten Männer laufen zu schnell.
Mhm.
Ja, die, vor allem die, die ins Coaching kommen. Ja, weil die, die nicht zu schnell laufen, die sind vielleicht eh in ihrem Rhythmus unterwegs, in ihrem Tempo. Die stört das nicht. Aber die, die zum Coaching kommen, die sind natürlich, die spüren, das passt irgendwie nicht. Ja, das ist irgendwie off. Und meine Erfahrung ist, dass generell eher die Männer die Tendenz haben, zu schnell zu laufen. Und das macht sie natürlich müde. Ja. Und die Qualität passt nicht.
Was ist denn mit dem Punkt, wenn ich sage, ich weiß nicht, wann genug ist? Also warum vergisst man denn, oder auch Männer eben, warum vergessen Männer, worauf sie sich freuen können, wenn sie nach Hause kommen und merken das dann halt erst, wenn ja niemand mehr da ist, wenn die Kinder groß sind oder die Zeit einfach zu schnell vergangen ist und man hat es gar nicht wirklich genießen können?
Ich glaube, weil wir ganz leicht vergessen, im Moment zu leben. Und was ich ganz viel von Männern höre, ist, dass sie sagen, ich habe immer ein schlechtes Gewissen. Wenn ich in der Arbeit bin, habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht zu Hause bin. Und wenn ich zu Hause bin, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht am Schreibtisch sitze. Und dieses Hin- und Hergezogensein und dieses nie im Moment sein, das führt dann halt oft dazu, dass ich versuche, immer mehr zu machen und nie loszulassen und die ganze Zeit irgendetwas zu machen, entweder im Büro dann etwas für die Familie zu machen oder zu Hause etwas zu machen und noch E-Mails zu beantworten, und dann kommt man nie wirklich von dem einen Bereich in den anderen, hat keine sauberen Trennungen. Ja, und deswegen hat man immer das Gefühl, man tut zu wenig. Dann hat man halt nie das Gefühl, es ist genug, und dann ist auch schwer abzuschalten. Und meine Erfahrung ist, da muss man auch raussteigen und sich einmal anschauen, okay, womit verbringe ich eigentlich meine Zeit? Wie viel Zeit möchte ich jetzt ganz grob für die Arbeit verwenden und wie viel möchte ich für andere Dinge verwenden? Und dann schaue ich mir das einmal grob an, wo stehe ich derzeit? Ich verwende da manchmal mit Klienten am Anfang so, sage ich ihnen, 3-4 Wochen, track mal deine Zeiten mit so einer App. Da gibt es so ganz simple Apps. Da klickst du einfach rein, was du gerade machst. Und das ist natürlich ultra mühsam, ja. Aber das machst du 2-3 Wochen und dann siehst du ziemlich genau, wo deine Zeit hingeht. Und dann hast du mal einen realistischen Snapshot, wo du derzeit deine Zeit lässt. Und dann sagst du, okay, wie soll es idealerweise werden? Und dann überlegt man sich halt, okay, wie kann man das mit dem Kalender realistisch umbauen?
Das finde ich nämlich auch immer so gefährlich, sage ich mal, wenn ich mir so Motivationsvideos oder sowas angucke, wo dann jemand so richtig hardcore das so rüberbringt, ja, wir haben alle dieselben 24 Stunden, du kannst um 4 Uhr aufstehen und erstmal 2 Meilen joggen gehen und so weiter. Und dann gibt es halt diese, die so den Gegensatz bringen und sagen, nee, wir haben nicht die gleichen 24 Stunden. Ja, manche haben noch Kinder, manche haben noch Verantwortung, Hund, der Hund muss raus, ja, die Katze muss man füttern, das Aquarium muss sauber gemacht werden oder was auch immer. Und das einfach, das macht ja auch total viel Druck, weil wenn ich mir das angucke, wenn ich mir sowas reinziehe, dann bin ich vielleicht motiviert, aber motiviert aus einer falschen Perspektive, habe ich das Gefühl. Also durch Scham, ja? Also ich bin motiviert, weil ich mich so schäme. Und dann kratze ich so meine letzte Energie zusammen, weil ich denke, ja, ich muss das doch leisten. So wie du gerade gesagt hast, dass man denkt, man macht zu wenig oder schämt sich, weil man nicht genug Zeit zu Hause verbringt, weil man am Schreibtisch sitzt oder so, ne? So in die Richtung.
Es ist wichtig, sich anzuschauen, was ist jetzt wirklich, also da, wo die meisten das größte Aha-Erlebnis haben, ist mit verplemperter Zeit.
Ja.
Also Zeit, die ich unnötig, Social Media, ich bin immer wieder überrascht, wie viel Zeit Menschen, Erwachsene auf Social Media verplempern, wo ich höre 1 Stunde, 2 Stunden, tagsüber, das ist ja irre.
Ja, ja.
Dann Fernsehen auch noch immer, wo ich mich auch frage, okay, warum? Aber das ist halt meistens am Abend, wenn wir müde sind, keine Willenskraft mehr und dann, was mache ich halt? Ja. Diese 2 Faktoren und dann halt auch nicht genug Erholung, nicht genug Regeneration. Dann bin ich nicht auf 100%, wenn ich in der Arbeit bin und eigentlich effizient sein möchte, sondern bin halt nur dabei, irgendwas abzuarbeiten, und dann stauen sich halt die Sachen, die wichtig sind, und die machen dann den Stress, und die geben mir auch, wenn da nichts weitergeht, habe ich natürlich auch das Gefühl, ich ich mache nichts, ja, was ja teilweise auch nicht ganz unberechtigt ist. Also ja, ich glaube, der größte Hebel ist wirklich mal realistisch sich zu überlegen, was sind die Dinge, die mich weiterbringen, wie bringe ich die in meinen Tag hinein und alles andere, was nicht so wichtig ist, was mich nicht weiterbringt, das baue ich halt irgendwie rundherum.
Was würdest du denn sagen zum Abschluss, wenn man diese 7 Irrtümer erkennt? Was würde sich als allererstes so im Leben verändern?
Was ich merke, was sich verändert am meisten, ist, dass die Menschen ruhiger werden, zufriedener, gelassener, fokussierter. Also das, was ich oft höre, ist, ich schaffe es jetzt plötzlich besser, in Gesprächen zuzuhören und nicht abzudriften. Ich schaffe es jetzt leichter, mich zu entspannen. Ich schaffe es jetzt leichter, die Dinge langsam zu machen. Ich glaube, das sind so die Hauptfaktoren.
Als ich mich damit auseinandergesetzt habe, tatsächlich, muss ich sagen, ich habe gemerkt, dass ich besser zu mir selbst war, dass ich dann irgendwie intuitiv Entscheidungen anders getroffen habe, die mein Wohlbefinden angehen. Seien es nur Kleinigkeiten, die aber eine große Veränderung irgendwie gebracht haben. Und zwar, also ganz banales Beispiel war bei mir, wenn ich gemerkt habe, dass ich müde werde, dann habe ich gedacht, ja, dann trinkst du jetzt einen Kaffee. Das war so mein normaler Gang, um dieses Problem zu lösen. Und jetzt ist es so, dass ich denke, okay, ich merke, dass ich müde bin, dann mache ich 10 Minuten die Augen zu und entspanne mich 10 Minuten. Also dann gebe ich meinem Körper die Erholung, die er jetzt braucht und versuche das nicht irgendwie durchzupushen. Und mir geht es viel besser dadurch. Und
ja, klar,
Kleinigkeiten. Und ich glaube, deswegen ist es so praktisch, jetzt mit diesen 7 Irrtümern da irgendwie aufzuräumen oder aufzudecken. Weil man immer denkt, man muss so große Veränderungen bringen. Aber dabei sind es eigentlich kleine Sachen, die dann große Veränderungen bringen können.
Ja, komplett. Und ich habe auch oft das Feedback von Klienten, so nach 2-3 Coaching-Sessions, ich weiß gar nicht so, was wir so genau machen und wir plaudern so. Und ich habe jetzt eigentlich gar noch nicht so viel, du hast es eh auch gesehen in den Transcripts, ja. Wir haben gar nicht so viel verändert, aber irgendwie, ich fühle mich besser und ich bin ruhiger und so weiter, ja. Und ich sage ihnen dann, ja, du, das dauert. Du wirst sehen, in 2-3 Monaten fügt sich das dann alles zusammen. Am Anfang sind wir mal nur so dabei, ein bisschen sauber zu machen und aufzuräumen und am Ende macht das dann ein großes Bild. Aber es ist genau, was du sagst, ja. Das ist genau der Unterschied. Die Männer sind halt immer, okay, ich werde müde, okay, Kaffee.
Ja.
Und die Frau oder die weibliche Energie oder die Flexibilität sagt halt eher, nein, ich mache jetzt eine Viertelstunde Pause. Macht ja viel mehr Sinn, ja. Auch die ganzen Studien zeigen, dass wir eigentlich über den Tag viel zu wenig Pausen machen und dass wir es schaffen, die Energie bis zum Abend super zu halten, aber nur, wenn wir genug Pausen machen.
Genau.
Und wir können schon viel leisten, aber wir brauchen halt auch dazwischen immer wieder das System runterfahren.
Genau. Ja, muss man sich das nächste Mal fragen. Also entweder 10 Minuten Augen zu oder 10 Minuten Tasse Kaffee und Zigarette. Also im Endeffekt, Zigarette, die Zeit ist die gleiche. Aber so ist es. Ne? Mhm. Das ist ja die Pause, die viele sich dann in diesem stressigen Alltag, das hörst du doch immer wieder, dass Leute sagen, oh, gerade ein stressiges Gespräch geführt, jetzt muss ich erstmal eine Zigarette und einen Kaffee. Aber du könntest auch mal versuchen, einfach Augen zu, kurz Muskeln entspannen und so weiter. Und ja.
Eine Sache, die ich auch allen ans Herz lege, wenn sie können, ist, dass sie sich ins Büro ein Sofa stellen und zumindest einmal am Tag mal so 20 Minuten Pause machen und einfach das System runterfahren. Und man schafft es damit wirklich, ich finde, fast zweimal so produktiv zu sein, weil wenn man sich zum Mittag gut ausruht, dann startet der Nachmittag eigentlich nochmal bei 100%.
Ja, man kann ja auch versuchen, anstatt irgendwie Powernap, kann man ja Augen zu und visualisieren. Das ist auch nochmal so, weil ich fühle mich...
Ja, kannst du auch machen.
Ja, nachdem ich visualisiert habe, fühle ich mich, ehrlich gesagt, also irgendwie auch entspannt, aber motivierter wieder.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn man kein Sofa hat, dann halt ins Auto setzen und ein paar Atemübungen machen. Es gibt immer Lösungen. Und wenn das auch nicht geht, dann halt 15 Minuten spazieren gehen und den Kopf abschalten und sich nur darauf konzentrieren, was man da wahrnimmt beim Spazierengehen. Oder sich nur auf die Atmung konzentrieren. So Gehmeditation ist auch was Schönes.